Man sieht also, dass diese zusätzlichen Schulden die Verschuldung vielleicht auf 80% vom BIP treiben würde. Das ist ungefähr dort, wo Länder wie Österreich oder Finnland auch sind. Also jetzt auch kein großes Problem.
In den USA im Staatsdienst, da arbeiten knapp 2,5 Millionen Menschen. Wenn man hier mit dem Hammer draufhaut, dann könnte es natürlich schon sein, dass auf Sicht von ein paar Monaten der Arbeitsmarkt auch mal ein bisschen anfängt zu wackeln. Dann werden natürlich alle gleich nervös werden. Also es ist ein Risiko.
Herzlich willkommen zu einem kurzen Update in unruhigen Zeiten. Titus Kohler begrüßt Sie zu einem HVB-Marktbriefing, das einmal mehr den Blick auf die USA richtet. Denn was dort gerade täglich passiert, wird auch Wirtschaft und Finanzmärkte in Europa im Rest des Jahres und darüber hinaus entscheidend prägen. Wenn Amerika also hustet, bekommt Europa dann die Grippe? Diese Frage gilt es aktuell zu überprüfen. Was stellen die erratischen Manöver der Regierung Trump mit der US-Wirtschaft und den Börsen an und was davon dürfte auch bald bei uns ankommen? Unsere Experten kennen Sie als Marktbriefing-Fan bereits. Bei mir sind Andreas Rees und Philipp Gistakis. Hallo, seid herzlich gegrüßt im aktuellen Podcast.
Hallo, grüßt euch.
Hallo, ich grüße euch.
Andreas, die Antrittsrede von Donald Trump vor dem US-Kongress war gespickt mit Selbstbeweihräucherung und großartigen Ankündigungen. Ein goldenes Zeitalter beginne nun, nachdem endlich wirtschaftlich das Richtige in die Wege geleitet worden sei. Natürlich waren da die Zölle gemeint, die inzwischen gegen alle möglichen Handelspartner verhängt wurden. Parallel gibt es nun aber auch Experten, die sagen, das Risiko, dass das alles in einer Rezession endet, steige immer weiter. Was siehst du da als Chefvolkswirt der HVB auf uns zukommen? Eine harte Crashlandung der US-Wirtschaft oder eher die versprochenen goldenen Wachstumsjahre? Wie hoch ist aktuell das Rezessionsrisiko?
Ja, Titus, da würde ich mal locker sagen, weder noch. Also kein goldenes Zeitalter, aber auch keine Crashlandung. Also wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, die ganzen volkswirtschaftlichen Indikatoren und auch ein bisschen Portion Bauchgefühl dabei, ja, dann würde ich sagen, die Rezessionswahrscheinlichkeit aktuell, die ist nach wie vor niedrig. Ich würde sie mal mit so rund 20% beziffern, aber sie ist in den letzten Wochen schon ein bisschen gestiegen.
Mhm. Philipp, blickt man auf die Börsencharts, dann überzeugt die Pessimisten am meisten wohl die negative Wertentwicklung der US-Aktienbörsen, seit Donald Trump im Weißen Haus mit seinem schwarzen Filzstift einen Zoll nach dem anderen absegnet. Ist das für dich als Chefanlagestratege der HVB nun für die Märkte schon ausgemachte Sache, dass eine Rezession kommen wird?
Nein, Titus, weder für mich noch für die Märkte ist das eine ausgemachte Sache. Auch die Rezessionsglocke schrillt nicht besonders schrill am amerikanischen Markt oder den Kapitalmärkten insgesamt. Der Aktienmarkt in den USA hat zwar schon einen deutlichen Rücksetzer erlebt, übrigens im Gegensatz zu den europäischen und den deutschen Aktienmärkten, die eine deutliche Rallye hingelegt haben, so befindet sich der amerikanische Aktienmarkt oder befand sich zeitweise im sogenannten Correction-Modus, also eine Korrektur ist ein Rücksetzer um mehr als 10% vom bisherigen Hochpunkt. Da sind wir aber mittlerweile wieder drüber. Mhm. Und auch die gängigen Rezessionsbarometer an den Kapitalmärkten zeigen noch keine, sage ich jetzt mal, wirklich eindeutigen und klaren Signale. Es ist schon so, dass die allgemeine Stimmung ein bisschen eingetrübt ist. So sieht man das zum Beispiel auch an dem Volatilitätsindex VIX, der ja auch als Angstbarometer gesehen wird. Der ist ein bisschen angestiegen, aber nicht übermäßig dramatisch, kommt auch schon wieder ein bisschen zurück. Und es gibt ein paar Umfragen zu Konsumentenvertrauen, die ein bisschen abgekühlt sind. Aber so Dinge wie Gewinnerwartungen, Wachstumserwartungen haben sich noch nicht verändert. Und auch die Konsensusschätzungen zum Rezessionsrisiko in den USA, auch das wird von Researchern abgefragt, die sind nur ganz marginal gestiegen, ich glaube von 15% auf 20%. Das ist tatsächlich sehr wenig.
Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much.
Das war Donald Trump in der bereits erwähnten Antrittsrede und da gab es eben diese eine kurze Bemerkung von ihm, dass die US-Wirtschaft wegen seiner Zollpolitik eben doch eine kurze, vielleicht schwierige Startphase haben könnte. There will be a little bit of disturbance, it won't be much, so drückt er sich da aus. Wie sehr, Andreas, wird Trump denn nun zur Gefahr für die eigene Wirtschaft, deiner Meinung nach?
Man kann schon mittlerweile von einer gewissen Gefahr sprechen, denn wenn er das alles umsetzen würde, was er da alles versprochen hat an höheren Zöllen, dann könnte es schon zu einer Art Zollschock kommen für die USA, aber natürlich auch für die restliche Weltwirtschaft. Also Stand heute, bislang wurden die Zölle auf chinesische Produkte und auf Stahl und Aluminium, also auf alle Länder gleichzeitig angehoben. Aber da ist ja noch einiges in der Pipeline, was kommen könnte, was er angedroht hat. Höhere Zölle von 25% auf Importe aus Kanada und Mexiko und auch 25% auf Güter aus der Europäischen Union. Und wenn er das wirklich alles umsetzen würde, dann würden die amerikanischen Zölle auf ein Niveau steigen, was wir zuletzt vor mehr als 80 Jahren hatten. Mhm. Also das war so Anfang der 1940er Jahre. Und höhere Zölle natürlich, die bergen das Risiko von höherer Inflation. Höhere Inflation könnte auch höhere Zinsen bedeuten, gerade bei längeren Laufzeiten am Rentenmarkt. Das könnte die US-Wirtschaft dann zusätzlich nochmal einbremsen und eine höhere Inflation könnte aber auch Streit mit der amerikanischen Notenbank, mit der Fed bedeuten. Und das wiederum könnte auch für mehr Volatilität an den Finanzmärkten sorgen. Also auch das wäre nicht gut für die amerikanische Wirtschaft.
Also die Maßnahmen haben durchaus eine historische Dimension. Warum ist bei all dem, was du gerade gesagt hast, das Szenario einer Rezession nicht euer zentrales Basisszenario, also kein Szenario, das ihr eigentlich für am wahrscheinlichsten haltet?
Ja, genau, Titus. Also man muss, glaube ich, genau unterscheiden zwischen politischem Risiko, dem Trump-Risiko und den Fundamentaldaten. Mhm. Und die Fundamentaldaten in den USA, die sind nach wie vor gut. Wir haben einen stabilen Arbeitsmarkt, die Löhne steigen ganz ordentlich, auch etwas über der Inflationsrate. Also insoweit, die Binnenkonjunktur, die schaut wirklich okay aus und die privaten Konsumausgaben, die machen nun mal den Großteil der amerikanischen Wirtschaftsleistung aus und sind dementsprechend sehr, sehr wichtig. Was auch noch positiv ist, das darf man auch nicht vergessen, das wäre jetzt sozusagen ja was Positives von Trump, was kommen könnte. Wahrscheinlich werden wir Steuersenkungen sehen im weiteren Jahresverlauf und auch das wäre positiv für die amerikanische Konjunktur. Mhm. Und aus den Gründen ist eine Rezession nach wie vor nicht unser Basisszenario. Also wir sehen natürlich das politische Risiko, aber niemand weiß halt so richtig, was jetzt passieren wird. Trump hat ja für den 2. April angekündigt, mehr Details zu liefern im Hinblick auf Zölle und da warten wir jetzt halt erstmal ab, was da genau kommt.
Nähere Informationen und Hintergründe zu dem, was Andreas gerade gesagt hat, finden Sie in den Shownotes. Dort ist das aktuelle Chartbook der HVB verlinkt. Philipp, wie sieht man das eigentlich alles mit der Rezession an den Rentenmärkten? Die Bond-Yields, die Marktverzinsung und Risikomarker der 10-jährigen Anleihen fallen dort seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Was besagen für dich die aktuellen Signale am Anleihenmarkt mit Blick auf eine mögliche Rezession?
Ja, an den Rentenmärkten sieht man schon eine gewisse Wirkung, insbesondere seit ungefähr Mitte Februar. Mhm. Da sind die Renditen deutlich gefallen. Die 10-jährigen US-Treasury-Renditen haben Mitte Februar einen Hochpunkt von etwa 4,8 gehabt und stehen aktuell bei 4,2. Das ist in den letzten Wochen schon ein deutlicher Rückgang. Und getrieben wird das Ganze übrigens auch von den Erwartungen der amerikanischen Zentralbank. Wir erinnern uns vielleicht, dass bis Mitte September, bevor dieser sogenannte Trump-Trade losging, also als die Märkte noch einen Wahlsieg von Kamala Harris erwartet haben, deutliche Zinssenkungen der Zentralbank eingepreist waren, bis runter auf 2,5% und zum Teil sogar drunter. Mhm. Das ist dann mit dem Trump-Trade rausgegangen und es sind zum Schluss nur sehr geringfügige Zinssenkungen seitens der Zentralbank eingepreist gewesen. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Die aktuelle Erwartungskurve bezüglich der Zentralbanksätze, die liegt mehr oder weniger zwischen dem Hochpunkt, also Mitte Februar, und dem sozusagen Tiefpunkt wie Mitte September vor dem Trump-Trade. Und man spürt, dass der amerikanische Rentenmarkt sich nicht so richtig entscheiden kann, ob das Szenario jetzt anhaltender Inflationsdruck sein wird, wie das eben der Trump-Trade nahegelegt hat und damit sozusagen weniger Zinssenkungen oder möglicherweise doch eine spürbare Abkühlung der Wirtschaft, wo es dann mehr Zinssenkungen geben könnte. Wie gesagt, im Moment liegt die Kurve mehr oder weniger zwischen diesen beiden Extremwerten von am unteren Ende vor dem Trump-Trade in September und am oberen Ende Mitte Februar.
Was ja die Rentenmärkte und vor allem auch die Devisenmärkte auch betreffen dürfte, ist der Plan des sogenannten Mar-a-Lago-Accords, benannt nach der Residenz von Donald Trump in Florida. Ziel dieses Plans ist es, den Dollar dauerhaft günstiger gegenüber anderen Währungen zu machen und auch das Thema US-Staatsschulden ganz neu zu denken. Auch hier spielen alle möglichen unorthodoxen Maßnahmen eine Rolle. Vielleicht kannst du ganz kurz einen Überblick geben, was da geplant ist und auch eine Aussage, ob das überhaupt Aussicht auf Verwirklichung hat.
Dieser sogenannte Mar-a-Lago-Akkord ist angelehnt an den sogenannten Plaza-Akkord. Der Plaza-Akkord war ein Abkommen der USA damals mit den sogenannten G5-Staaten, also Frankreich, Deutschland, Japan, USA und Großbritannien, Mitte der 80er Jahre, wo man eben im Plaza-Hotel in New York vereinbart hat, dass Währungsinterventionen vorgenommen werden, den Dollar dauerhaft insbesondere gegenüber der deutschen Mark und dem japanischen Yen zu senken. Übrigens, kleiner Fun Fact, das Plaza Hotel ist das gleiche, in dem auch Kevin allein in New York spielt und in dem er in einer Szene Donald Trump sozusagen über den Weg läuft. Jetzt geht es nicht um den Plaza-Akkord, sondern um den Mar-a-Lago-Akkord, und der wird deswegen so genannt, weil es eben um eine Idee gibt, den Dollar zu senken. Und die Idee dabei ist, dass die Trump-Administration das verarbeitende Gewerbe und die Exportwirtschaft in den USA stärken möchte. Dazu möchte man einerseits den Wechselkurs senken und andererseits die Finanzierungskosten sowohl für den amerikanischen Steuerzahler als auch natürlich für die Unternehmen entsprechend senken, um dort wettbewerbsfähiger zu werden. Es wird da in diesem Zusammenhang sehr viel über unterschiedliche Maßnahmen gesprochen. Es werden auch Ideen kolportiert, zum Beispiel die ausländischen Investoren in amerikanische Staatsanleihen davon zu überzeugen, dass sie ihre Staatsanleihen in langlaufende Anleihen mit niedrigen oder gar keinen Coupon wechseln. Man muss allerdings sagen, dass damals zu dem Plaza-Akkord alle gemeinsam an einem Strang gezogen haben, um das zu bewerkstelligen. Heute würde ich sagen, wird die Interessenslage der entsprechenden Handelspartner nicht so groß sein, das entsprechend freiwillig zu tun. Mhm. Das Ganze steht auch noch unter der Maßgabe, dass mit dieser Schwächung des US-Dollars die sogenannte Dollar-Dominance, also dass der US-Dollar mehr oder weniger die Weltreservewährung und die Welthandelswährung ist, nicht in Frage gestellt werden kann. Und das sind Randbedingungen, die so ein Abkommen oder so eine Entwicklung sehr schwer machen könnten. Denn wenn hier Zwang oder starker wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden würde, dann würde sicherlich die Reputation des US-Dollars in Zweifel gezogen werden. Und das dürfte die USA und auch Donald Trump tatsächlich nicht wollen. Also da sind oder werden viele Dinge drunter subsumiert. Ich halte es im Moment für wenig wahrscheinlich, dass so eine Entwicklung Erfolg haben dürfte. Aber man muss darüber sprechen, denn es handelt sich tatsächlich um ein sogenanntes Tail-Risiko, dass sowas kommen könnte. Und wenn solche Tail-Risiken nur in der Wahrscheinlichkeit steigen, dann haben sie trotzdem eine hohe Implikation auf die Kapitalmärkte und könnten dann eben das Einpreisen von Risikoprämien nach sich ziehen, was durchaus am Währungsmarkt und am Anleihenmarkt Verwerfungen nach sich ziehen dürfte.
Tail Risk, das müssen wir kurz erklären. Ich denke da an Statistikvorlesungen an der Uni zurück, an die berühmte Gauss-Glocke. Was ist das Tail Risk in einem Satz gesagt?
Die Gauss-Glocke hat ja an den Rändern so Schwänze, Tails eben, und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und deswegen bezeichnet man Risiken, deren Eintrittswahrscheinlichkeit sozusagen in den Ausläufern der Gauss-Kurve befinden, als Tail-Risiken. Allerdings bezeichnen wir nicht typischerweise alle abseitigen Risiken mit niedriger Wahrscheinlichkeit als Tail-Risiko, sondern eben solche, die zwar eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber wenn sie dann eintreten, hätten sie eine massive Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Und wie ich gerade gesagt habe, wenn solche Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit in der Wahrscheinlichkeit steigen und zum Teil auch nur marginal steigen, dann können sie enorme Auswirkungen haben. Ein Risiko, das man gängigerweise kennt, übrigens mit so einem Profil, ist das Kreditrisiko. Also auch Risiken mit einer guten Bonität, Investment Grade, haben zum Teil Ausfallrisiken von 0,5% oder sowas. Und wenn die dann von 0,5% auf 3, 4, 5% steigen, was immer noch sozusagen eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dann bewegen sich die Kurse von den Anleihen aber sehr, sehr deutlich. Mhm. Und das subsumiert man dann typischerweise unter Tailrisiken.
Andreas, zurück zur Frage, wie stark die US-Wirtschaft nun eigentlich gewachsen ist im ersten Quartal, das ja nun schon zu Ende geht. Man liest, dass die Wirtschaft bereits geschrumpft sein könnte, was per se aber ja noch keine Rezession wäre. Aber was besagen da deine Erwartungen bezüglich des ersten Quartals in den USA?
Ja, das kann man nicht ganz ausschließen, dass die amerikanische Wirtschaft wirklich im ersten Quartal geschrumpft ist. Mhm. Wir rechnen mit einer Stagnation der US-Wirtschaft im ersten Quartal, aber es könnte eben auch ein Schrumpfen sein. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber im ersten Quartal, da haben Sonderfaktoren eine ganz wichtige Rolle gespielt, die man einfach nicht so fortschreiben kann für den weiteren Jahresverlauf. Also der Sonderfaktor, und da sind wir wieder beim Thema Donald Trump, der Sonderfaktor, das hat etwas mit den Zöllen zu tun. Es gibt die Befürchtung, dass die amerikanischen Zölle angehoben werden könnten. Mhm. Und dadurch haben viele Exporteure ihre Warenlieferung so schnell wie möglich in die USA gebracht, also haben die Lieferung vorgezogen, um dem möglicherweise höheren Zollsatz noch ausweichen zu können. Und dadurch sind die amerikanischen Importe sprunghaft angestiegen im ersten Quartal und das amerikanische Handelsbilanzdefizit ist noch höher ausgefallen als sonst. Und das belastet eben die Wirtschaft und deshalb könnte es auch zu einem Schrumpfen kommen. Aber wie gesagt, das kann man nicht fortschreiben im zweiten Quartal. Also nicht erschrecken, wenn jetzt die BIP-Zahlen kommen, die werden Ende April für die USA veröffentlicht werden. Nicht erschrecken und die Zahl fortschreiben, sondern man muss eben die Zahl relativieren und in den Kontext einordnen.
Die Jobs, der Arbeitsmarkt, die offenen Stellen, das sind ganz wichtige Parameter für den Gesundheitszustand der US-Wirtschaft. Neuerdings steckt da so eine Art Musk-Effekt drin. Elon Musk, der Unternehmer hinter Tesla und SpaceX, ist von Trump beauftragt worden, das sogenannte Doge-Programm durchzuziehen. Es geht dabei um Massenentlassungen von Staatsbediensteten in allen möglichen US-Behörden. Musk zeigt sich da ja gerne beim Schwingen einer Kettensäge. Kann deiner Meinung nach das Doge-Programm die robusten Beschäftigungszahlen in den USA gefährden und sogar vielleicht zum Absturz der US-Wirtschaft beitragen?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also einmal Doge versucht, den Staatsapparat effizienter zu machen, Bürokratie abbauen und auch durch den Abbau von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Langfristig könnte das funktionieren, wenn man das richtig macht. Ich mache da jetzt mal ein Fragezeichen dahinter, ob das wirklich richtig gemacht wird. Ja. Denn die Entlassungen, die finden im Moment nach dem Rasenmäherprinzip statt. Und es ist natürlich auch richtig, wir haben einen engen Arbeitsmarkt in den USA und die Beschäftigten, die aus dem Staatsdienst entlassen werden, die haben auch sicherlich eine gute Chance, dann vielleicht über kurz oder lang im Privatsektor unterzukommen. Also längerfristig kann das alles funktionieren. Aber kurzfristig, auf Sicht der nächsten Monate, nicht jeder, der entlassen wird, wird erstmal sofort einen neuen Job finden. Das braucht Zeit, bis man eine neue Beschäftigung gefunden hat. Und wenn man sich das mal anschaut von den Größendimensionen, auf der Bundesebene in den USA im Staatsdienst, da arbeiten knapp 2,5 Millionen Menschen. Das ist also die Zahl ohne die Post, die in den USA faktisch autonom agiert und auch ohne das Militär. Also der Staat im öffentlichen Dienst auf der Bundesebene, der ist der größte Arbeitgeber in den USA. Mhm. Man muss es natürlich immer in Relation setzen zur gesamten Beschäftigung. 2,5 Millionen in Relation zur gesamten Beschäftigung von fast 160 Millionen. Aber das ist schon mal ein Wort mit den öffentlichen Bediensteten. Und ja, wie gefährlich ist das Ganze? Im Moment ist es wirklich schwer zu beurteilen, wie stark der Umfang der Entlassung wirklich ist. Denn wir haben ja Ankündigungen von Entlassungen, faktisch schon durchgeführte Entlassungen. Wir haben aber auch das Rückgängigmachen von Entlassungen durch gerichtliche Anordnungen. Von daher ist das relativ schwierig durchschaubar. Aber wenn man hier wirklich mit dem Hammer draufhaut, dann könnte es natürlich schon sein, dass auf Sicht von ein paar Monaten der Arbeitsmarkt auch mal ein bisschen anfängt zu wackeln und dass dann auch mal schlechte Arbeitsmarktzahlen kommen und dann werden natürlich alle gleich nervös werden. Also es ist ein Risiko.
Wenn die USA niesen, bekommt Europa Schnupfen. Eingangs hatte ich diesen Satz schon erwähnt. Der stammt, glaube ich, vom bekannten Investor André Costolani. Wird das also so kommen? Wird sich Europas Wirtschaft durch die chaotische US-Wirtschaftspolitik letztlich einen Schnupfen holen? Was glaubst du?
mir ist nochmal ganz wichtig, das Basisszenario USA, wir denken, es läuft nach wie vor gut, Q1 war nicht toll, aber danach wird es wieder besser werden. Aber wenn man jetzt mal denkt in einem Risikoszenario, dann wäre es natürlich schon so, dass jetzt eine Abschwächung in den USA relativ stark durchschlagen würde und stärker als im nächsten Jahr. Denn die Konjunktur in Deutschland ist ja im Moment immer noch ziemlich wackelig. Es ist wenig Dynamik da und es gibt vor allen Dingen deshalb auch kein richtiges Sicherheitspolster. Das Fiskalpaket in Deutschland, was wir jetzt kriegen werden, das wird in dem Jahr für die Konjunktur faktisch keine Rolle spielen. Denn die Infrastrukturausgaben, das muss ja alles geplant werden. Die Kapazitäten für die Produktion von Verteidigungsgütern, das muss ja auch erstmal erweitert werden durch die Unternehmen. Also das wird alles Zeit beanspruchen. Von daher in dem Jahr, wenn jetzt was kommen sollte, in einem Risikoszenario in den USA, da habe ich schon die Befürchtung, dann könnte es auch wirklich auf die deutsche, auf die europäische Konjunktur durchschlagen. Im nächsten Jahr, da denke ich, da sehen wir dann die ersten Auswirkungen von mehr staatlichen Ausgaben in Deutschland und in Europa. Dadurch werden wir etwas weniger abhängig von den USA. Aber für dieses Jahr, da kann ich mir eine Entkopplung zwischen den USA und Europa nicht vorstellen.
Philipp, Andreas hat das Thema schon angeschnitten. Auch im Bundestag kamen nun ja die Schockwellen aus Amerika an. Man hat dort das Multimilliarden-Schuldenpaket verabschiedet, unter anderem um Deutschlands Armee künftig vom Begleitschutz der US-Streitkräfte unabhängiger zu machen. Man will in sehr großem Maßstab in Infrastruktur investieren. Es geht da um wahrhaft gigantische Schuldenpläne. Wird das nicht auch vielleicht langfristig die Marktzinsen, die Yields an den Anleihemärkten nach oben treiben? Und was heißt das für eure Anlagestrategie bei der HVB?
Die Auswirkungen dieser Pakete auf die europäische Wirtschaft, auf die deutschen Staatsfinanzen und auf die Anlagestrategie ist eine häufig gestellte Frage, die ich bekomme. Insbesondere manchmal von Kundinnen und Kunden mit dem Gedanken dabei, wie denn das die Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland beeinflussen könnte und ob wir uns denn diese Schuldenpakete leisten könnten. Und dazu kann man eine relativ einfache Rechnung machen. Wir wissen, dass die gesamte deutsche Wirtschaftsleistung 4,3 Billionen Euro ausmacht. Und jetzt machen wir es uns mal ganz einfach und runden das auf 5 Billionen Euro auf, weil dann wird die Rechnung leichter. Also Wirtschaftsleistung angenommen 5 Billionen Euro. Aktuell ist die Staatsverschuldung Deutschlands bei 60%. 60% von 5 Billionen Euro sind 3 Billionen Euro. Das ist ungefähr das, was wir an Staatsverschulden haben. Genauer ist es ein bisschen niedriger, weil eben auch das BIP niedriger ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden 10 Jahren nur mit der Inflationsrate wachsen würde, also ungefähr 2% im Jahr, das würde dann auf 10 Jahre 20% Steigerung der Wirtschaftsleistung nur aufgrund von Inflation ausmachen. Wie gesagt, da habe ich kein reales Wachstum reingerechnet. 20% von 5 Billionen Euro sind 1 Billion Euro. Also das heißt, in 10 Jahren wäre dann die Wirtschaftsleistung bei 6 Billionen Euro. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in 10 Jahren dann die Staatsverschuldung nicht mehr bei 60, sondern bei 80% sind, dann sind 80% von 6 Billionen Euro 4,8 Billionen Euro. Und das wäre dann eben ein Anstieg der Staatsverschuldung von 3 auf 4,8, also 1,8 Billionen Euro. Man sieht also, dass diese zusätzlichen Schulden, die da aufgenommen werden sollten, die Verschuldung nicht übermäßig stark vielleicht auf 80% vom BIP treiben würde. Und das in dieser Maßgabe unter der Annahme, dass die Wirtschaft real überhaupt nicht wachsen würde, sondern nur mit der Inflation. Also das heißt, aus finanziellen Gründen wäre das kein großes Problem und eine 80% Staatsverschuldung, das ist ungefähr dort, wo Länder wie Österreich oder Finnland auch sind. Also jetzt auch kein großes Problem. Das zum ersten Teil, vielleicht noch angeschlossen, können die Renditen daraufhin weiter steigen. Natürlich können sie weiter steigen, weil eben mehr Anleihen am Kapitalmarkt platziert werden. Aber wie gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist in der Lage, ohne größere Probleme das zu stemmen und das zu finanzieren. Dann, was machen wir damit in unserer Anlagestrategie? Zunächst einmal bedeuten diese Investitionspakete natürlich Emissionsdruck. Die Renditen steigen etwas, deswegen geht man im Portfolio typischerweise eher auf etwas kürzere Laufzeiten, um die Sensitivität des Kurses der Anleihen mit den steigenden Renditen zu reduzieren. Also eher etwas kürzere Laufzeiten Anleihen kaufen. Gleichzeitig dürften die dann doch Wirtschaftswachstum entfalten und das wirkt sich dann positiv auf die Aktienmärkte aus. Also sozusagen mittelfristig sehen wir die Aktienmärkte positiv. Und von den Branchen her ist es so, dass vermutlich in so einem Umfeld dann die zyklischen Branchen wieder besser laufen. Also Unternehmen aus Branchen, die eben nah an Infrastrukturinvestitionen sind. Das könnte dann die Bauwirtschaft sein. Das könnte auch die Chemiebranche zum Beispiel sein, weil die eben Grundstoffe liefert oder andere Grundstoffunternehmen. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Unternehmen aus Branchen, die sensitiv auf steigende Renditen reagieren. Da sind dann zum Beispiel Branchen zu nennen wie die Versorger, weil die einen Großteil ihrer Bilanz eben über Fremdkapital finanzieren. Und was man eben auch sehen kann, ist, dass möglicherweise Unternehmen aus dem Mittelstandsbereich, wie zum Beispiel dem MDAX, der in den letzten 5 Jahren nicht besonders gut funktioniert, und auch so Dinge wie zum Beispiel Value-Aktien im Vergleich zu Growth-Aktien könnten in so einem Umfeld besser funktionieren. Kurzfristig muss man natürlich noch ein bisschen aufpassen, was jetzt diese Zolldiskussion, die ja auch bezüglich Europa noch nicht ganz abgeschlossen ist, Auswirkungen haben kann auf europäische, auch auf zyklischere Unternehmen. Das muss man ein bisschen beobachten. Aber mittelfristig wäre die Strategie, wieder etwas offensiver in der Branchenallokation zu werden, auch sich auf europäische Unternehmen wieder ein bisschen stärker zu konzentrieren und auf der Anleihenseite eher ein bisschen kürzere Laufzeiten. Und bei den Währungen muss man eben aufpassen, dass eben wie bei der Diskussion mit dem Mar-a-Lago-Akkord eine Abschwächung des Dollars einem nicht die Performance dann verhageln könnte.
Das war das HVB-Marktbriefing. Andreas, Philipp, wieder recht herzlichen Dank für eure aktuellen Einschätzungen. Viele Fachleute gruselt es bei der Betrachtung der aktuellen Außenwirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten. Auf das, was auf die USA, Europa und Deutschland zukommen könnte, darüber haben wir heute differenzierte und auch neue Argumente gehört, wie ich finde. Wir bleiben für Sie dran am Geschehen und Sie hoffentlich am HVB-Marktbriefing. Das erwähnte Chartbook ist in den Shownotes verlinkt. Melden Sie sich mit Kommentaren und Hinweisen bei uns unter markt-briefing@unicredit.de. Die nächste Ausgabe wird es ab dem 7. April zum Download geben. In einer Sonderausgabe dreht sich dann alles um die Automobilbranche, Technologien und entsprechende Anlageperspektiven. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Bis dahin sagen Tschüss.
Andreas Rees,
Philipp Gestakes
und Titus Gruder. Machen Sie es gut.